Herzlich willkommen bei Zimmer mit Aussicht, dem Podcast der McDonald's Kinderhilfe Stiftung. Mein Name ist Alexander Matzer und ich darf jeden Monat Menschen mit Mutmachgeschichten treffen. Und das können Familien sein, deren Leben von einer Sekunde zur anderen völlig auf den Kopf gestellt wird und die über sich hinauswachsen müssen und das auch tun. Es können aber auch Geschichten von kleinen Patienten sein, die heldenhaft jeden Tag gegen ihre Krankheit kämpfen. Und es sind definitiv auch Geschichten über Menschen, die Familien mit schwerkranken Kindern in ihrer heftigsten Zeit unterstützen und begleiten. Es geht also um Nähe, es geht um Zusammenhalt und es geht darum, was Hoffnung alles möglich macht, wenn nichts mehr sicher scheint. Und in meiner ersten Podcast-Folge treffe ich und spreche mit Diana Dietrich. Bei Dianas Sohn Daniel wurde mit 10 Monaten festgestellt, dass er ein neues Herz braucht. Und was daraufhin folgt, sind über 900 Tage des bangen Wartens auf ein geeignetes Spenderherz. Bis dann eines Tages Dianas Handy klingelt und der entscheidende Anruf kommt. Und das ist oder war ein entscheidender, ein Moment dieses Gesprächs, der mir persönlich sehr, sehr nahe ging. Da gab es aber auf jeden Fall noch viele, viele mehr. Und die ganze Geschichte, die erfahrt ihr jetzt in unserer ersten Podcast-Folge. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Zimmer mit Aussicht, dem Podcast der McDonald's Kinderhilfe Stiftung. Wir sitzen hier im nagelneuen Studio in München und wenn ich wir sage, dann meine ich Diana und mich. Diana ist mein erster Gast heute, Diana Dietrich. Diana, schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen in dieser ersten Folge.
Danke, dass ich hier sein darf.
Na, vor allen Dingen danke dir, dass du hierher gekommen bist, um mit uns die bewegende Geschichte deines Sohnes Daniel zu teilen. Das ist natürlich auch deine bewegende Geschichte, eure als Familie. Man kann auch dazu sagen, dass die Geschichte, eure Geschichte, wahrscheinlich einige unserer Hörer und Zuschauer schon kennen, weil du hast ja im Laufe dieser schwierigen Zeit ja auch, ich sag mal, eine große Community aufgebaut auf Instagram. Und SternTV zum Beispiel hat euch begleitet. Ja. Also ein bisschen was weiß man schon und
gut
trotzdem.
Möglich, ja, dass ja, der ein oder möglich. Andere schon mal davon gehört hat.
Ja, und trotzdem ist es toll, dass du hier bist und dich entschieden hast, auch nochmal hier in diesem Format das zu teilen, weil es, glaube ich, nochmal ein Unterschied ist, die Geschichte von dir jetzt persönlich dann auch in einem Rutsch zu erfahren. Bevor wir jetzt einsteigen, Diana, wir haben uns gedacht, wir machen das in unseren Podcast-Folgen immer so, dass wir zum Einstieg unsere Gäste bitten, dass sie uns ein Foto mitbringen, weil wir denken, dass das ein schöner Einstieg ist. Oftmals ist es ja so, dass Bilder mehr sprechen und sagen als 1000 Worte und vielleicht hast du ja ein Foto. Ich bin jetzt gleich gespannt, was du zeigst. Ja, du greifst schon darunter.
Ich habe natürlich zufällig eines dabei.
Ja, ganz zufällig. Ja. Zufällig
da greife ich jetzt auch ein bisschen vor schon mit der Geschichte.
Okay.
Soll ich mal gleich mal erklären, was man auf dem Bild sieht?
Bitte, genau, erzähl mal, was
und
ist.
Und zwar sieht man da den kleinen Daniel, gerade mal etwas über ein Jahr alt. Und da ist eine ganz große Maschine, circa 100 Kilo, die in ihn reinoperiert ist, sein kleines Herz am Laufen hält. Und dort haben wir Eltern uns sowas Eigenes konstruiert, damit wir auch mit der Maschine rumfahren können. Und da nochmal eine kleine Vorrichtung, um mit ihm Laufen üben zu können.
Wahnsinn.
Ja.
Eine riesengroße Maschine, und du hast gerade gesagt, die in ihn hineinoperiert wurde. Das ist natürlich jetzt recht salopp gesagt. Klar, logisch wirst du uns gleich erzählen, was das genau bedeutet.
Genau.
Ja, wenn ich das sehe, dann ja, glaube ich, zeigt dieses Foto, was für eine Belastung diese Maschine sicherlich nicht nur für Daniel war, sondern natürlich auch für euch. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist das ja die Maschine, die Daniel über viele Jahre, 2,5 Jahre, am Leben gehalten hat.
Ja, Fluch also, und Segen zugleich, sage ich immer.
Fluch und Segen zugleich, ja. Wahnsinn. Also vielen Dank dafür, das legen wir gleich mal hier hin und wollen natürlich zu Beginn mit der Geburt von Daniel starten, ganz am Anfang. Und so viel weiß ich schon mal, dass die Geburt gut verlief und Daniel ja als gesundes Kind zur Welt gekommen ist. Erzähl mal, lass uns mal 7 Jahre zurückspringen. Daniel ist ja heute 7. Und erzähl mal, wie das damals war.
Das war im Dezember 2017, ist Daniel als vermeintlich gesundes Kind zur Welt gekommen. Er ist per Kaiserschnitt 3 Wochen früher geholt worden, weil er da schon etwas klein war. Mhm. Und wir waren da zu der Zeit tatsächlich, was viele gar nicht wissen, schon 2 Wochen im Krankenhaus. Einfach, weil er noch nicht das Gewicht erreicht hat. Diese 2 Wochen waren für mich als frisch gebackene Mutter wirklich Horror. Jeder Tag war unendlich und als wir endlich nach 2 Wochen nach Hause durften, habe ich gesagt, nie wieder Krankenhaus. Ich habe mein Leben lang schon eine Abneigung gegen Krankenhäuser. Ich bin selber nicht mal in einem geboren. Mhm. Ich bin auf der Straße im Krankenwagen geboren. Mhm. Ich habe nie Krankenhäuser gemocht. Ich weiß nicht, ob es so eine Intuition war. Und ich habe gesagt, nie wieder gehen wir ins Krankenhaus.
Und ja. Hättest du damals gewusst, was kurze Zeit später auf dich, auf euch zukommt. Also Daniel kommt als vermeintlich gesundes Kind zur Welt, ja. 2 Wochen Krankenhaus, ihr fahrt wieder nach Hause und alles scheint normal. Und wann wendet sich dann das Blatt?
Genau, wir hatten ein ganz normales Familienleben zu Hause, war alles schön. Daniel war wirklich ein pflegeleichtes Baby. Und dann so zwischen 9 und 10 Monate war er gerade alt, hat er angefangen zu husten. Mhm. Und dann geht man natürlich zum Kinderarzt. Ja, dann kriegt man was gegen den Husten. Aber der Husten wurde nicht besser, der wurde immer schlimmer. Und aus dem Husten wurde dann eine diagnostizierte Bronchitis. Er hat Bronchitis, okay. Wurde immer mehr inhalieren. Dann haben wir Cortison verschrieben bekommen. Ja, wir haben zu Hause alle halbe Stunde Stoßlüften gemacht. Ich habe nasse Handtücher aufgehängt, damit die Luftqualität besser ist. Wir haben jemanden kommen lassen, der das Haus untersucht, ob da vielleicht Schimmel ist. An irgendwas muss es doch liegen, dass dieser Husten nicht besser wird. Hm. Wir waren dann sogar mal stationär im Krankenhaus zur Überwachung. Dort hat man uns wieder heimgeschickt. Nein, das Kind ist so fröhlich, der hat nichts Ernstes. Das war die Aussage, ja. Und ich habe schon gemerkt, die Atmung wird immer schwieriger. Er hat das Essen nicht mehr behalten. Er hat sich nur noch übergeben. Ich dachte mir, es kann nicht sein.
Das klingt schon also ziemlich krass, weit mehr als ein Husten oder eine Bronchitis.
Genau.
Also du hattest schon so ein bisschen diese Intuition als Mutter, da stimmt irgendwas nicht, da muss mehr dahinter stecken.
Genau, aber man vertraut ja den Ärzten. Wir waren ja auch nicht nur bei einem, sondern bei mehreren. Mhm. Die wissen es ja besser. Und denkt man, ja. Und irgendwann, eine Woche nach diesem kurzen stationären Aufenthalt, lag er eines Morgens wirklich in seinem Bettchen. Er hatte so einen weißen Schlafanzug an und er war wirklich genauso weiß wie dieser Schlafanzug. Er hatte keine Gesichtsfarbe mehr und ich wollte ihm sein Fläschchen geben und er hat gar nicht drauf reagiert. Sonst war er auch immer ein guter Trinker. Die Lippen haben sich nicht richtig bewegt, aber er hat uns so angelacht. Die Augen waren wach. Und ich habe gesagt, das stimmt was nicht. Wir müssen jetzt mit ihm in die Notaufnahme. Oder sollen wir einen Notarzt rufen? Da haben wir gedacht, nein, wir waren doch erst im Krankenhaus. Wir können nicht den Notarzt rufen wegen der Bronchitis. Wir fahren selber. Dann sind wir in die Notaufnahme. Und dort ist endlich mal jemand auf die Idee gekommen, das Kind zu röntgen. Und ich denke, da haben die das schon gesehen, uns noch nicht gesagt und haben uns dann weiter in die Kinderkardiologie. Und ich weiß noch heute, wie wir in dem Aufzug stehen, ich, der Papa und Daniel. Und der Papa war so richtig nervös, so, warum denn jetzt das Herz und was ist da? Und ich, ja, das ist halt Routine, da brauchst du dir doch nichts denken. Was soll denn der am Herzen haben? Niemand von uns hat was am Herzen in der Familie. Das Kind ist ja gesund, er hat Bronchitis.
Also war das?
Ich war wirklich total entspannt.
Mhm. Also es war jetzt nicht im Nachhinein reflektiert, eher so eine Art Schutzfunktion oder Mechanismus wo du dir versucht hast, einzureden,
das passt schon. Das war so weit weg in meinen Gedanken, dass es das Herz betreffen könnte. Ja. Das ist wirklich ganz weit weg. Und dann sind wir da angekommen, er lag dann auf diesem Krankenhausbett und der Kardiologe kam, der hat dann den Ultraschallkopf auf seine Brust gelegt und ich glaube, das waren ein paar Sekunden, hat er den weggelegt, hat uns angeschaut und hat gesagt, das Kind ist todkrank, es braucht ein neues Herz.
Und das waren wirklich 1:1 seine Worte. Also er dreht
genau
sich um zu euch
Worte.
Und sagt, das Kind ist todkrank.
Ja,
das ist,
und das war wirklich, ich beschreibe den Moment immer so, der Boden geht unter dir auf und du fällst einfach. Du hast wie so eine Nahtoderfahrung. Es hat sich innerhalb einer Sekunde, was ich mit Daniel erlebt habe, alles abgespielt. Geburt, und dann habe ich gesehen, wir waren doch vor 2 Tagen noch mit dem Wagen spazieren. Ich habe doch ein gesundes Kind gerade noch gehabt. Und dann war so innerlich so eine Schere, zack, die so ein Band durchgeschnitten hat. Und ich habe gewusst, es wird nie mehr, wie es war. Jetzt ist dieser Moment, wo dein Leben sich ändert.
Ich habe mal mit einer Mutter im Ronald McDonald House am Deutschen Herzzentrum gesprochen. Und ihr Sohn war oder ist auch herzkrank. Mhm. Und sie meinte, in dem Moment hat sie begonnen, Trauerarbeit zu leisten. Das hat sie genauso formuliert, Trauerarbeit, weil sie einfach wusste, dass es eben nichts, dass sie nichts Normales, in Anführungszeichen, mit ihrem Sohn erleben wird, dass sie sich von all dem jetzt sofort verabschieden muss, okay, weil alles anders kommt. Und das fand ich sehr bemerkenswert, dass als Trauerarbeit, klar ist es ja auch im gewissen Sinne, aber jeder sicherlich macht das dann anders. Wie war das bei dir? Hast du, also wann bist du, wenn du sagst, der Boden ist aufgegangen, du bist da gefallen, irgendwann mal schlägt man, sage ich mal so, auf der Erde auf. Wann hast du oder wann habt ihr das erste Mal realisiert, was das eigentlich wirklich bedeutet?
Das hat noch ein bisschen gedauert, ja. Ich hatte dann auf einmal eine Hand auf meiner Schulter und da war dann eine Krankenschwester und die hat mich dann angeschaut und hat gesagt, soll ich Ihnen psychologische Unterstützung holen? Und da wusste ich, die meinen das jetzt ernst, weil ich habe davor noch gesagt zu dem Arzt, nein, Sie irren sich, bitte schauen Sie nochmal, der hat doch nur Bronchitis. Mhm. Was kommt der jetzt mit Herz? Und als dann diese Hand da war und die das sagt, ich hatte wie so in einem Film einfach, okay, das ist ernst, das ist jetzt nicht hier versteckte Kamera. Und dann hatten wir noch kurz Zeit, die nächsten Angehörigen zu informieren. Und dann haben sie ihn schon fertig gemacht und ja, die nächste Erinnerung ist von mir, dass ich mit ihm im Hubschrauber sitze und der Papa ist hinterhergefahren mit dem Auto und dann wurde uns gesagt, wir fliegen jetzt nach München Großhadern ins Krankenhaus. Er muss jetzt sofort auf die Intensivstation.
Also sofort, das passierte das ging, alles innerhalb von Stunden.
Also das war, ja, das waren keine Stunden, ich glaube, das waren Minuten, weil das so dringlich war. Also mit dem Wissen heute weiß ich, dass er zu dieser Zeit nur noch eine 10% Herzleistung hatte.
Wahnsinn.
Also es war, glaube ich, so eine Intuition in letzter Minute. Hätte ich einen Tag länger gewartet oder ein paar Stunden, wäre wahrscheinlich einfach in sein Bettchen gelegen. Und keiner hätte gewusst, was
passiert ist. Ja. Okay, also in der Hinsicht, rückblickend, zum Glück ist es dann so gekommen. Ja, ja. Dann wurde er ins Krankenhaus gebracht, beziehungsweise nach Großhadern.
Genau.
Also, und wurde gleich operiert?
Nein, also erstmal waren wir da in diesem Hubschrauber drin. Das ist auch so eine Erinnerung, immer wenn ich jetzt einen Hubschrauber höre, bin ich sofort wieder in diesem Hubschrauber, sehe mich da sitzen und sehe diesen kleines Wesen in dieser Trage. Der Notarzt war daneben gesessen und er hat immer seine Hand auf seiner Brust gehabt. Und ich habe diese Hand beobachtet, wie die so auf und ab geht. Ich dachte mir, okay, alles gut. Dann habe ich nach oben geschaut und habe mir gedacht, nee, jeder andere würde jetzt wahrscheinlich intuitiv sagen, bitte, bitte, lieber Gott. Und ich habe mir gedacht, nee, ich sage dir jetzt eins, wenn es dich da oben gibt, du kriegst ihn nicht. Es ist noch nicht vorbei, die Zeit.
Also hast du sofort so eine Kämpfernatur entwickelt.
Ja, nein, das geht nicht und wir müssen da jetzt durch. Und die nächste Erinnerung ist eigentlich dann schon direkt in diesem Zimmer, in dieser Intensivstation, wie, ich weiß es heute nicht, 5, 6, 7, 8 Ärzte, Ärztinnen, Pflegepersonal, alles um dieses Bett rum. Und ich wurde dann aus diesem Zimmer rausgeschoben und dann hieß es nur, Sie setzen sich jetzt dahin und warten.
Oh Gott, das Schlimmste, was man sich vorstellen kann in der Situation.
Ja.
Also wirklich hilflos zu sein, nichts tun zu können, warten zu müssen. Ganz kurz noch, in so einem Schockzustand. Ja, der Körper ist ja dann fantastisch, wie er einfach von einer zu anderen Situation umschalten kann. Aber hast du da viel geweint oder warst du wirklich in so einem Schockzustand und hast erstmal noch immer nicht wirklich realisiert, was da passiert?
Da habe ich schon viel geweint.
Schon viel geweint. Mhm.
Aber dann auch immer wieder ganz klar gewesen. Aber als dann wirklich dieser letzte Moment kam, dass diese Oberärztin rauskam, sich mit uns hingesetzt hat, der Papa ist dann auch schon eingetroffen. Und als sie dann wirklich gesagt hat, ja, das Kind ist todkrank, das war so, ich war wirklich nur da gesessen. Ich habe immer dann gesagt, nein, nein, ihr dürft mir den nicht wegnehmen, als würde es die Ärztin machen. Und die war so ganz klar vor mir gesetzt. Sie hat mich immer so keine Emotionen. Du denkst dir, warum nimmt mich mal nicht einer in den Arm oder sagt mir, das wird doch gut, wir schaffen das. Die war halt so ganz, sie hat ja selber nicht gewusst, ob man es schafft. Es werden halt auch keine falschen Hoffnungen gemacht. Und sie hat gesagt, wir tun unser Möglichstes, aber wir wissen es nicht.
Also ich glaube, wir könnten an der Stelle auch stundenlang über die Art und Weise, wie man Diagnosen überbringt, sprechen. Ich kann mir gut vorstellen, als Arzt ist das aber auch wahnsinnig schwierig, in so einer Situation die richtige Tonalität zu treffen und was darf man sagen, was nicht.
Ich war da sehr auch danach noch beleidigt, aber heute sehe ich es, eigentlich hat sie es genau richtig gemacht, weil sie hat keine falschen Hoffnungen gemacht. Was wäre, wenn es doch, dann würde man auch sagen, sie haben doch gesagt, dass sie hat es ganz professionell gemacht und
Jetzt, wenn der Arzt zu dir sagt, ihr Kind ist todkrank, braucht ein neues Herz. Ich weiß ja nicht, inwieweit du im Vorfeld schon mal mit so Themen wie Organspende eben überhaupt mal dich auseinandergesetzt hast. Aber wann hast du auch realisiert, was das denn bedeutet? Also er braucht ein neues Herz, sagt man jetzt mal so salopp.
Das war so absurd für mich, der Gedanke.
Aber was das alles bedeutet, was dahinter steckt, wie schwierig.
Wie soll das gehen? Wie sollen sie meinem Kind jetzt, sie können doch nicht mein Kind aufmachen und einfach ein anderes Herz geben. Das geht doch nicht. Ich habe mich selber schon mit Organspende beschäftigt für mich. Ich hatte auch einen Organspendeausweis. Aber ich muss sagen, dass ich da wirklich in der Hinsicht so naiv war. Ich wusste gar nicht, dass das Kind das so betreffen kann. Man sieht mal im Fernsehen, Kinder, die Leukämie, Krebs, das kennt jeder im Kopf. Aber so ein Kind, wo an so einer Maschine dann ums Überleben kämpft, weil es ein neues Organ war, kannte ich bis dato wirklich noch nicht.
Und vor allen Dingen ja auch die Tatsache, dass die Situation vor allen Dingen auch in Deutschland gar nicht so gut aussieht.
Nein.
Ja, da sind wir ja Schlusslicht, was sowas angeht, in puncto Organspende. Also was da auch an Zeit ins Land gehen kann, bis man eventuell, ist ja dann auch nie sicher, das geeignete Spendeorgan findet. All das, glaube ich, sickerte dann wahrscheinlich erstmal langsam bei dir so ein, oder?
Also das war einer der nächsten Sätze, die Ärztin gesagt hat, sie werden für eine sehr lange Zeit hier bleiben müssen. Und das war für mich so, die meint jetzt, wir müssen hier 2 Monate sein. Nein, habe ich gesagt, das geht nicht. Wir können nicht lang im Krankenhaus bleiben, habe ich gesagt. Wir schaffen das nicht. Ich kann das nicht.
Und ausgerechnet auch noch an dem Ort, den du sowieso von Grund auf schon nicht magst.
Und ich hatte keine Ahnung, was wirklich eine lange Zeit ist. Ich bin wirklich ausgegangen von 2 Monaten.
Und dann sind es, das können wir jetzt schon sagen.
33 Monate, über 2,5 Jahre.
Wahnsinn.
Am Stück, ohne einen Tag zu Hause zu sein.
Das heißt, von jetzt auf gleich musstet ihr euer komplettes Leben ins Krankenhaus verlagern. Wie macht man sowas?
Ich habe noch kurz was dabei, wenn ich weil wir gerade bei der Zeit sind.
Freuen
das würde ich
ja,
dir gerne zeigen.
Um
dir und den Zuschauern und Zuhörern das ein bisschen zu verdeutlichen. Ich versuche es auch zu erklären. Und zwar
bin ich gespannt.
Ist das eine Kette. Ich hole sie mal raus. Und tatsächlich, jede einzelne Perle, ob groß oder klein, ist ein Tag im Krankenhaus.
Wahnsinn.
Und ein Tag hat 24 Stunden. Du weißt, wie lang manchmal so ein Tag sein kann. Und das ist wirklich, ich glaube, die könnte man jetzt hier auslegen. Die ist sehr, sehr lang, die Kette. Und jeden Tag habe ich eine weitere Perle drauf gemacht. Und ich hatte mir immer gedacht, ich hoffe, dass die Kette nicht so lang wird. Aber
und jetzt füllt sie ein Viertel des Tisches.
Es sind 976 Perlen.
976 Tage. Sehr schön, dass du das mitgebracht hast. Das veranschaulicht natürlich nochmal ganz krass, wie lang die Zeit war. Jeder Tag 24 Stunden im Krankenhaus. Sag nochmal, wie war das denn? Also wie habt ihr dann das Leben ins Krankenhaus verlagert? Wie muss ich mir das vorstellen? Hast du Bescheid gegeben bei deinen Eltern, sie sollen mal schnell einen Koffer packen und vorbeibringen? Oder?
Wir durften dann nochmal nach Hause. Das war auch so ein schwieriger Moment, weil wir natürlich ohne Daniel nach Hause gefahren sind.
Ja.
Und du lässt dein Kind, dein Baby einfach dort liegen und musst nach Hause fahren, um dein Hab und Gut zusammenzupacken. Es war schon sehr schwer und es war auch nochmal so ein Abend. Ich habe so geweint wie wirklich noch nie in meinem Leben. Ich weiß, dann hat es an der Tür geklingelt, meine Freundin kam, die hat mich einfach nur festgehalten. Und meine Füße, die haben ausgetreten, mein ganzer Körper, weil dieser Schmerz raus wollte.
Wenn man es genau nimmt, war es ja auch eine Art Abschied. Abschied von einem Leben, von einem normalen Leben.
Mit gesunden Kind.
Genau, das ihr euch ja auch so gewünscht und vorgestellt habt. Und ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass als du nach Hause gefahren bist und in dieses Zimmer reingegangen bist, war es ja auch so eingerichtet für ein Säugling. Ja,
und siehst seine Sachen da liegen. Und ich habe die wirklich so zusammengetragen, bin am Boden daheim gesessen, habe die festgehalten und geweint. Und du weißt, er wird jetzt da nicht mehr drin liegen in diesem Bettchen. Es war wirklich Katastrophe.
Dann seid ihr oder bist du, wenn man so sagen kann, überhaupt eingezogen ins Krankenhaus. Was ist dann mit Daniel passiert? Also Daniel musste ja wahrscheinlich relativ schnell, auch um zurückzukommen auf das Foto, ja operiert werden oder irgendwas musste ja unternommen werden, weil 10% Herzleistung, das...
Genau, Daniel ist dann eben an diese Maschine gekommen von der Firma Berlinhardt. Das ist ein Herzunterstützungssystem, das sein Herz am Laufen hält. Also er hatte sein eigenes Herz noch, aber die Maschine hat es mit unterstützt. Und das war damals, zu der Zeit, war das eben noch so eine 100-Kilo-Maschine, so wie ein Kühlschrank groß, 2 Meter Schlauch. Und ja, 24/7 hast du halt ein Rattern, hast du ein Pumpgeräusch. Und diese Maschine hatte damals noch 20 Minuten Akku.
Was?
Also 20 Minuten am Tag durften wir sie dann mal abstecken und schnell am Krankenhausgang hin und her laufen. Oder dann, wenn die Ärzte mal Zeit hatten, sind wir mit dem Aufzug vom 9. Stock runter in den Park, 5 Minuten und wieder hoch. Dass du ja diese 20 Minuten noch schaffst und mal frische Luft hast und dass das Kind auch mal Vögel hört. Sonne, Gras, hast du ja in so einem Zimmer nicht. Da bist wirklich über 5 Minuten froh im Freien.
Wie viel Vertrauen hast du in diese Maschine gehabt damals?
Schon viel. Also am Anfang habe ich mich sehr dagegen gesträubt und auch die OP, als die anstand, war auch dieser Gedanke, dass er einfach aufwachen wird und nicht mehr frei ist, sondern da so festgekettet ist. Aber ich habe dann gemerkt, wie schnell der sich erholt hat. Dadurch, dass das Herz wieder gepumpt hat, der ganze Körper. Und dadurch war das eben wieder der Segen dieser Maschine.
Es ist ja auch unglaublich, wenn man das sieht, ja, und jetzt auch weiß, dass es eine Maschine ist, das Herz, was Daniel am Leben hält. Und dann guckt man Daniel an und Daniel steht daneben und lächelt.
Genau.
Also ist, wenn ich das jetzt mal so abdecken würde, dann sieht er aus wie ein glückliches Kind. Mhm. Unglaublich. Wahnsinn. Ja, da sind Kinder wirklich fantastisch in der Art und Weise, wie sie mit solchen Dingen umgehen. Und dann begann eine Zeit, die sich wirklich überwiegend im Krankenhaus abspielte. Das bedeutet
komplett,
du die meiste Zeit bei ihm im Krankenzimmer und wenn nicht, dann bist du ja eingezogen ins Ronald McDonald House. Am Klinikum Großhadern. Inwieweit wusstest du denn im Vorfeld eigentlich, dass es die Stiftung gibt und dass es eben auch diese dementsprechenden Familienhäuser gibt an den Kliniken ganz in der Nähe, die euch dann oder Familien mit schwerkranken Kindern in solchen Fällen ja auch von zu Hause auf Zeit geben?
Klar, jeder, der mal bei McDonald's war, kennt diese Spendenhäuschen. Da habe ich auch immer rein, weil ich habe gesehen, da steht was mit Kindern, das ist immer gut. Aber ich habe mir keine Gedanken drüber gemacht, was mit Kindern. Bis wir dann am zweiten Tag, war das schon im Krankenhaus, dorthin geführt worden. Das ist ja direkt neben der Klinik. Und dann wurde uns dort gezeigt, das ist die McDonald Kinderhilfe und dort können sie wohnen, damit sie ganz nah bei ihrem Kind sein können. Da haben wir ein Zimmer bekommen und dort haben wir tatsächlich 2,5 Jahre gelebt. Mit einem Kühlschrank, den man sich mit anderen Eltern teilt, mit einer Schublade für dein Essen. Du hast ja eine Gemeinschaftsküche.
Beschreib mal, was war das für ein Gefühl, wenn du dich jetzt nochmal zurückversetzt zu dem Moment, als du das erste Mal dieses Haus betreten hast?
Das erste Mal war noch ziemlich fremd, aber trotzdem schon angenehmes Gefühl. Aber so rückblickend, es ist zwar ein bisschen gemein, weil die Klinik ja wirklich alles auch für Daniel getan hat, aber ich sehe immer so diese Regenwolke über dem Krankenhaus und daneben dieser Sonnenschein und dann die Kinderhilfe. Es ist so sinnbildlich. Ich bin da manchmal, wenn Daniel mittags geschlafen hat, meine Mittagspause in Anführungszeichen, schnell rübergegangen. Und du kommst wirklich aus diesem Gebäude, wie wir gerade gesagt haben, die negativen Geräusche. Piepen, Kinder weinen, traurige Eltern, Pumpgeräusche, das hast du durchgehend. Und dann kommst du raus und es ist so Ruhe. Du hörst draußen auf einmal die Vögel zwitschern, du gehst dann raus, machst dir einen Kaffee. Dort sind ehrenamtliche Mitarbeiter, die haben immer ein nettes Wort und auch andere Familien, mit denen du dich ganz anders austauschen kannst, wie in dem Fall auch mit Freunden, weil die so 100% dabei sind und fast das Gleiche erleben, ja.
Habt ihr das wirklich auch aktiv gesucht, diesen Austausch? Es gibt ja auch Eltern, die sich da eher zurückziehen, die das gar nicht so wirklich wollen.
Gibt's auch, aber wir waren dann wirklich schon so eine Gruppe. Man hat gemerkt, gerade die Eltern, die frisch gekommen sind, haben sich erstmal zurückgezogen. Aber immer so langsam hat man sich dann doch wieder im Wohnzimmer oder Essbereich am großen Tisch getroffen. Und ja, wir haben wirklich die Erinnerung daran, wir alle haben gelacht und geweint. Oft an einem Abend gleichzeitig. Es war einfach so eine schöne Gemeinschaft, die kann man gar nicht außerhalb kriegen in dem Moment, weil du lebst dort erstmal wie in so einer Glasglocke. Du hast nur noch dieses Leben, dich interessiert kein Fernsehen, keine Zeitung, kein Social Media, was irgendwelche Promis oder was auf der Welt passiert, das interessiert dich nicht mehr, weil du musst jetzt erstmal dadurch. Mhm. Und diese Menschen dort verstehen dich halt zu 100%.
Wie würdest du die Arbeit der Ehrenamtlichen in dem Haus beschreiben? Wie wichtig waren die für dich?
Ja, sehr wichtig. Also ganz wertvoll, dass es da einfach auch Menschen gibt, die dir zuhören, die echtes Interesse haben und die dort auch ehrenamtlich so das Haus mit am Laufen halten.
Eine Mutter hat mir mal gesagt, dass sie empfindet die Ehrenamtlichen so wie Engel im Hintergrund.
Ja, genau.
Sehr, ja, das passt. Fand ich auch sehr, sehr schön formuliert. Vielleicht nimmst du uns auch nochmal und natürlich auch unsere Hörer mit auf die Reise in das Haus, auch mal so ein bisschen räumlich, damit man mal versteht, wie funktioniert das Zusammenleben dort. Das ist ja nicht wie ein Hotel, wo du hingehst an der Rezeption, kriegst einen Schlüssel und dann verschwindest du. Sondern wie du schon gesagt hast, ist ja eine große Gemeinschaft. Wie genau kann man sich das vorstellen?
Ja, genau. Es gibt halt so eine große Gemeinschaftsküche und gemeinschaftlichen Ess- und Wohnzimmerbereich. Es ist alles sehr hell und freundlich gemacht. Und dann hat jede Familie oder Elternteil so ein kleines Zimmer mit eigenem Bad. Und da kann man sich eben auch zurückziehen, wenn man möchte. Aber wenn man will, kann man auch Anschluss suchen und sich dazu gesellen.
Für dich, wie du es beschreibst, also ein absoluter Kraftort, wo du, ich sag mal, deine Akkus wieder aufladen konntest. Eine, sag ich mal, noch schwierige Zeit aufgrund der Tatsache, ihr wartet auf das richtige Spenderherz. Und dann, muss man dazu sagen, kommt auch noch die Corona-Pandemie um die Ecke. Das ist wie seid ihr denn damit umgegangen, mit all diesen Schutzmaßnahmen, die da um die Ecke gekommen sind?
Ja, das war nochmal so eine ganz neue Erfahrung, ein neuer Abschnitt. Eines Tages kam der Direktor rein und hat gesagt, wir müssen jetzt unsere Zimmer räumen. Und es ist ja auch schon so dein kleines Zuhause und wir müssen ganz nach hinten, wir müssen abgeschottet werden, weil es sein kann, dass sie Corona-Fälle bekommen und die wollten uns schützen. Für uns war es so, wir kriegen jetzt so dieses kleine Hinterzimmer, aber es war als Schutz für uns. 2 Wochen lang hieß es. Ja, daraus wurden 6 Monate. Es hat sich alles geändert. Die haben wirklich sehr viel getan. Die haben Sonderregelungen gemacht, dass wenn der Besuch getestet ist, dass wir uns auf 1-2 Leute beschränken, dass die noch kommen können. Aber so dieses Leben, dass die Freunde mal am Abend vorbeifahren. Wir mussten ja immer Abstand zu allen halten. Also ich erinnere mich, dass Freunde gekommen sind. Zwischen McDonald's Haus und Klinik ist eine lange Straße. Die einen stand da. Und da haben wir dann unseren Nachmittag verbracht. Hauptsache, man sieht mal wieder jemand anderen. Ja, und auch eben im McDonald's-Haus war das Gleiche. Es fanden diese Abendessen nicht mehr statt, diese gemeinsamen, dieses Frühstück, was auch dort organisiert wird. Es ist alles weggefallen.
Trotzdem habt ihr das, sage ich mal, relativ gut überstanden. Und jetzt, wenn man nochmal zurückblickt, 2,5 Jahre habt ihr gewartet. Wie war der Moment, wenn du dich jetzt daran zurückerinnerst, als du dann den Anruf bekommen hast und es wirklich hieß, wir haben ein geeignetes Spenderherz?
Man denkt jeden Tag an diese Situation. immer, wie wird der Moment sein? Kommt der Arzt rein und dann kriegst du diese Situation bei den anderen mit.
Mhm.
Die Kinder kommen und gehen und die, wo vor dir da waren, da freust du dich, es geht nach der Reihe, aber das ändert sich irgendwann. Es kommen welche nach dir, die kriegen trotzdem schneller eins, weil das besser passt.
Also und dann kam der Anruf oder wie wurde dir Bescheid gegeben, dass man ein passendes Organ gefunden hat?
Also es war wieder so ein Moment, dass ich eine Nachricht bekommen habe aufs Handy, dass ein Kind, womit uns auf Station war, das ist der Luca, ein Herz bekommen hat.
Mhm.
Und wir hatten auch eine ganz enge Bindung zu ihm und seiner Familie und das war auch wieder dieses Gefühlschaos. Oh, schön, dass er es geschafft hat und dann wieder, jetzt verlieren wir die und warum eigentlich schon wieder jemand anderes? Ja, und dann habe ich das Handy genommen, habe meinen Bruder angerufen, habe gesagt, du hol mich mal ab. Ich brauche jetzt, glaube ich, ein Glas Wein und ein bisschen Ablenkung. Ich muss jetzt hier raus aus der Situation. Und dann sind wir zu ihm und seiner Frau, haben Film geschaut und dann klingelt das Handy am Abend. Und ich muss dazu sagen, die letzten Monate habe ich nicht mehr im McDonald's-Haus gestanden, sondern in der Klinik bei Daniel im Bett, weil es ihm so schlecht ging, sein Zustand. Ich konnte ihn nicht mehr allein lassen. Also ich habe mich eigentlich mit in dieses kleine Bett, das war viel zu kurz für mich, habe mir so eine Embryo-Haltung eingewöhnt, war mit ihm da drin gelegen. Und dann hat mich die Krankenschwester angerufen, wann ich denn heute in die Klinik zurückkomme. Ich so, ja, so in einer Stunde. Ja, ob ich nicht jetzt gleich kommen kann. Ich habe immer gehört, weint da jemand? Ist was passiert? Ich habe immer auch Panik gehabt, dass er mal aus dem Bett fällt und der Schlauch. Kannst dir vorstellen, die Gedanken, was so...
Naja, vor allen Dingen überhaupt, wenn die Klinik mal anruft, ja, hat man immer, so dieses Gefühl, oh Gott, da muss ja irgendwas passiert
immer
sein.
Immer was passiert. Ja, okay, dann komme ich gleich. Okay, die will es mir am Telefon nicht sagen, es ist irgendwas passiert. Ich sage, fahr mich schnell ins Krankenhaus und während dem Weg dorthin klingelt wieder das Telefon, ist wieder die Krankenschwester dran. Ja, dann kannst du bitte dem Christian, Daniels Papa, auch sagen, der soll mitkommen. Okay. Und das war wirklich so, was wollen die jetzt? Und dann habe ich wirklich zu ihm gesagt, zu meinem Bruder, meinst du, es könnte sein, dass das... Nee, weil dann würde ein Arzt anrufen. Das machen die nicht und nee, das kann nicht sein. Und dann sind wir da angekommen. Gleichzeitig, wir sind dann beide hochgefahren in den 9. Stock im Aufzug und da waren wir auch wieder so nervös im Aufzug. Was ist jetzt? Was erwartet dich jetzt? Und dann geht von dieser G9 die große Schiebetür auf und wir laufen nach rechts Richtung unserem Zimmer. Und vor unserem Zimmer waren eine Traube an Ärzten, Pflegekräften, alle standen vor unserem Zimmer. Und da läufst du drauf zu und durch dieses Corona haben die alle Masken aufgehabt.
Kannst also immer
noch
nicht deuten.
Ich konnte nicht sehen. Ja. Lachen die, sind die traurig? Was ist hier los? Warum stehen die da? Und dann, oh, die haben glasrige Augen. Ist das gut? Ist das schlecht? Was ist jetzt hier los? Also dein Herz klopft so laut in diesen paar Schritten. Und dann bin ich drauf zugelaufen und dann schaut mich die eine Krankenschwester an und sagt, wir haben ein Herz und da ist genauso wieder der Boden aufgegangen wie damals, aber Erleichterung. Bin wirklich, die Knie sind so, ich bin zusammengesackt auf dem Boden,
weggeknickt, ja.
Aber im positiven Sinne, ich habe so geweint vor Freude und Erleichterung, das war wieder so ein Abschnitt. Jetzt, wir haben es geschafft, wir haben das echt überstanden jetzt. Jetzt ist der Moment, wo wir erlöst sind.
Und da muss man dazu sagen, dass das ja, dass man so ein Spenderherz findet, was passt, da müssen ja wahnsinnig
viele Paare... Wie
ein
Lottogewinn war das, dass die Eltern eben in dieser dunkelsten Stunde wirklich daran gedacht haben, noch anderen zu helfen und damit uns das Leben gerettet haben, unserem Kind. Das ist so unbegreiflich.
Und man empfindet wahrscheinlich einfach eine unendliche Dankbarkeit dafür,
also das wird
wenn
man
es überhaupt
immer,
in Worte fassen kann.
Das kann man gar nicht in Worte fassen, es wird für immer, weil er ist nur da deswegen, sonst wäre er gar nicht mehr da.
Also das Spenderherz ist da, dann muss ja alles wahnsinnig schnell gehen. Wie ging es dann weiter?
Also ich habe diese große Eingriff, das ist ja dann erstmal, ich sage jetzt so, wir haben es geschafft, aber dann kommt ja erstmal die OP, die Transplantation, das ist ja auch nicht so einfach. Aber ich war da wirklich komplett, ich wusste, nein, da geht jetzt nichts mehr schief. Wir haben jetzt nicht das alles durchgestanden, dass hier noch was schief geht. Wir sind dann rüber ins McDonald's-Haus und das Nette ist auch wirklich, sind die Angestellten gekommen, nachts bis nachts um 3 sind wir da gesessen, haben ein Glas Sekt getrunken und nochmal über alles geredet. Die waren für uns da. Ja, schlafen tust du eh nicht, dann gehst du wieder rüber. und wartest auf den Moment, dass er aus dem OP kommt. Und ich glaube, das war nach 11 Stunden oder so.
Wahnsinn.
Also man muss auch sagen, was dieses Team in der Nacht geleistet hat. Es ist ja auch ein Wunder, es sind 2 Herzen in einer Nacht. Das ist ja auch eine absolute Seltenheit. Und dann mussten 2 Teams in der Nacht dort hier Höchstleistung vollbringen.
Hm.
Ja, und dann gehst du endlich in dieses Zimmer und siehst dein Kind. Und Daniel hat ganz anders ausgesehen. Die ganze Gesichtsfarbe, der hat auf einmal so dicke Backen gehabt. Also wie so ein gesunder Junge.
Weil du jetzt gerade die Höchstleistung der Ärzte ansprichst, absolut. Jedes Mal zur gleichen Zeit habe ich aber natürlich beim Blick auf Daniel den Gedanken, dass der kleine Mann hier die größte Leistung vollbracht hat und der größte Held, ist ja Wahnsinn. Also wenn man sich überlegt, was dein Sohn da alles mitgemacht hat in diesen jungen
also
Jahren.
Die müssen es ja auch, sage ich mal, mental schaffen. Es gab auch so Zeiten, da habe ich wirklich so dran gedacht, ist es noch richtig, was wir hier machen?
Mhm.
Ist es noch in Ordnung? Und ich habe auch wirklich zu ihm gesagt, du kannst es entscheiden, welchen Weg du gehst. Ja?
Ja, das kann ich mir also nur annähernd vorstellen, was das für ein Kampf ist, den man da aussteht.
Mhm.
Also die Operation verläuft zum Glück gut.
Ja.
11 Stunden. Mhm. Und dann, offenbar ging es ja stetig bergauf mit dem Zustand von Daniel. Danach dann, konntet ihr sofort nach Hause gehen oder wie muss
also
man sich das
so
vorstellen?
Also so circa 4 Wochen waren wir dann noch in der Klinik. Es ging ja wirklich jeden Tag besser.
Mhm.
Das geht so schnell, aber die müssen natürlich auch noch eingestellt werden mit Medikamenten. Die muss er ein Leben lang nehmen. Aber dann kommt der Tag immer näher und es heißt, ja, sie dürfen jetzt dann morgen oder übermorgen heim. Und dann denkst du, okay, irgendwie hast du so auch wieder so eine Zerrissenheit, gell? Gehst mit so einem lachenden und weinenden Auge. Irgendwie ist ja das auch so dein Zuhause geworden, so. Du bist froh, dass du da nie mehr sein musst und andererseits hast du so viel dort erlebt, das vergisst dir dein Leben nicht.
Mhm.
So viele Bekanntschaften, Freundschaften geschlossen.
Schon wieder hat man oder hat das Leben dir quasi bildlich die Schere in die Hand gegeben und du hast schon wieder das Band durchgeschnitten. Du hast das ja am Anfang auch so formuliert. Wie muss man sich das vorstellen? Man kommt also nach all der Zeit im Krankenhaus wieder zurück nach Hause, ja auch für Daniel. Der kommt dann in sein Zimmer, das erste Mal, dass es vielleicht auch wirklich realisiert. Wie hast du das geschafft? Übergang auch so hinzubekommen, dass es für dich funktioniert, aber vor allen Dingen natürlich für den Kleinen.
Es war ein sehr schöner Moment. Wir sind da ums Eck gefahren in unsere Einfahrt und dann waren alle Freunde da gestanden. Die haben dekoriert gehabt und Fahnen und Luftballons, so herzlich willkommen. Es war ein richtig schöner Moment. Und dann, ja, der Daniel ist nicht mal in sein Zimmer gegangen die ersten Tage. Der war so überfordert. Mit einem anderen Zimmer, mit Spielzeug, der hat immer nur reingeschaut und dann ist er wieder weg. Der hat seine Zeit ein bisschen gebraucht, aber das ging so schnell.
Also war am Anfang fast ein bisschen skeptisch, was er da sieht, weil er es nicht kennt.
Aber er hat es trotzdem super gemacht. Das war wirklich sehr, sehr schön mit anzusehen.
Würdest du sagen, dass Daniel vielleicht sogar so ein bisschen das Gefühl hatte oder jetzt auch noch hat, dass das, was er eben erlebt hat, ja normal ist, sage ich mal, weil er kann es ja nichts anderes.
Ich glaube schon, ja. Das gehört zum Leben, das hat jeder so, könnte ich mir schon vorstellen.
Du hast ja, also ich denke mir, der Abschied natürlich auch aus dem Ronald McDonald House, weil das ist ja ein Zuhause auf Zeit für dich geworden, war für dich sicherlich auch nicht einfach, auch die Menschen dort dann, die Ehrenamtlichen, das Team, auch zu verabschieden. Weißt du noch, wie du dort verabschiedet wurdest?
Auch, wurden wir auch so verabschiedet, haben Kuchen gemacht und Blumen, war richtig schön alles draußen vorbereitet, war auch echt sehr emotional und ich habe aber da schon gewusst, es ist zwar jetzt ein Abschied, aber ich werde immer wieder kommen. Aber dann mit einem anderen Gefühl, weil ich weiß, ich kann jederzeit dann wieder gehen und ich habe das gewusst, nee, das bleibt jetzt eine Verbindung.
Ist es ja auch geblieben, soweit ich weiß. Du bist ja auch immer regelmäßig dort, wenn du kannst,
oder
genau,
Kontakt,
besuchst.
Mal telefonieren.
Ja. Und machst dich ja auch stark für die Stiftung und sorgst auch dafür, dass die Menschen da draußen wissen, dass es sowas gibt.
Ja.
Also, das ist ja
das ist
ja schon
toll.
Das gibt
man auch gern zurück, weil wir haben auch viel für uns getan. Und es ist wichtig, dass die Leute da draußen auch erfahren, eben, was das ist und wie wichtig das ist und dass sowas durch Spenden finanziert wird.
Du hast gesagt, du hast im Laufe der Zeit ja auch dann den Weg an die Öffentlichkeit gesucht, hast ja auch einen Instagram-Account eröffnet, um dann die Menschen draußen teilhaben zu lassen an eurer Geschichte. Der Name Herzbube Daniel, hast du den gewählt oder woher kommt der?
Ich habe nach irgendwas mit Herz gesucht und eigentlich hat es angefangen mit als Art Tagebuch für Familie und Freunde. Du bist irgendwann nicht mehr in der Lage, jeden Tag 20 Nachrichten von Leuten, dann mir komm, dann wissen die dann, wie es ihm geht, können das nachlesen. Und dann natürlich der Gedanke, dass irgendeine Familie, die das Schlimme erleben wird, vorab mal was davon gehört hat. Weil hätte man mich gefragt, ohne dass ich davon was weiß, ich weiß nicht, ob ich mich für eine Organspende entschieden habe, ich sag's ehrlich. Aber wenn man sich vorher damit auseinandersetzt und im Kopf weiß, okay, sowas gibt's, dann kann man nochmal ganz anders entscheiden. Mhm. Und eben auch dieser Aspekt, dass ich nie vorher solche Bilder gesehen habe. Ich dachte mir oft mal, wenn ich früher in meiner Mittagspause in der Arbeit mal die Zeitung aufgeschlagen hätte und so ein Bild, das vergisst du nicht, dann redest du auch drüber mit Kollegen. Hast du das gewusst? Hast du das gesehen? Mhm. Und so wollte ich einfach, dass die Leute das erfahren. Und ich hatte auch keine Ahnung, wie das angenommen wird, ob ich dafür kritisiert werde. Aber ich sage immer, das ist so ein Zug, der angefangen hat zu fahren und das sind immer mehr Leute mit auf. Das ist so ins Rasen gekommen, dieser Zug im positiven Sinne.
Wie sehr hat euch das geholfen in der Zeit? Also auch das Feedback, der Austausch, nicht nur
sehr
mit
viel.
Den Menschen vor Ort.
Ich hatte ja auch eine Aufgabe, ich hatte was noch zu tun, ich hatte das Gefühl, ich kann was machen, erreichen. Auch unsere Freunde haben sich sehr engagiert im Hintergrund, auch mit Veranstaltungen über Organspende aufgeklärt. Ja, und es war eine enorme Unterstützung von fremden Leuten auch. Einfach toll. So zu sehen, es gibt noch diese Nächstenliebe so. Wenn es drauf ankommt, halten die Menschen dann zusammen in schweren Zeiten.
Na, das glaube ich, dass das auf jeden Fall ein schönes Gefühl ist, das festzustellen, dass in Krisenzeiten du dann doch nicht alleine bist. Ja. Sogar von Menschen umgeben, die dich gar nicht kennen und trotzdem teilhaben und dich unterstützen. Jetzt ist Daniel ja trotzdem ein Herzpatient. Und er wird, soweit ich weiß, korrigiere mich, wenn es nicht richtig ist, aber trotzdem sein Leben lang ja Medikamente nehmen müssen.
Richtig.
Ja, und man muss ja schon auch stark auf ihn aufpassen, weil sein Immunsystem jetzt nicht so gut funktioniert wie das eines normalen Jungen in seinem Alter.
Genau, das ist nach unten gefahren durch die Medikamente, damit eben der Körper nicht dieses fremde Organ abstößt. Mhm. Und dadurch hat er ein hohes Infektrisiko. Aber ich muss sagen, toi, 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 obwohl er ja im Kindergarten war, jetzt in der Vorschule, er ist nicht öfter krank wie andere. Ich würde fast behaupten, weniger, wenn ich bei anderen sehe. Also bis jetzt haben wir Glück. Das erste Jahr war noch echt sehr schwer. Da war er sehr anfällig und da hat es uns auch mal mit Corona erwischt. Das war noch mal wirklich sehr an der Kippe auch. Aber jetzt geht es ihm wirklich gut und diese ganz normalen Kinderkrankheiten oder mal Magen-Darm, die hat er halt nicht 3-4 Tage, sondern dann leider 2 Wochen. Mhm. Aber das ist halt jetzt alles auszuhalten für uns, gell? Haben wir andere Sachen durchgemacht.
Absolut. Das heißt, jetzt geht es ihm den Umständen entsprechend gut. Wenn du jetzt zurückblickst auf die vergangenen 7 Jahre, inwieweit hast du dich verändert als Mensch? Wenn du jetzt guckst auf Diana vor 7 Jahren und heute, wie du hier sitzt und diese Geschichte zum Glück positiv erzählen kannst?
Ich glaube, ich habe mich gar nicht so viel verändert. Haben Freunde erst gesagt, dass sie tatsächlich damals in der Zeit gedacht haben, oh, unsere Diana, die wird nach Hause kommen, die wird nie wieder so sein. Und dann haben sie festgestellt, nee, wir können ja immer noch mit der lachen. So, es ist ja alles noch wie beim Alten. Es hat mich ja vielleicht stärker gemacht oder was aus mir rausgeholt, was schon immer da war. Eben gerade mit dieser Öffentlichkeitsarbeit, das wusste ich auch nicht. Ich habe früher auch nicht gern Referate gehalten oder überhaupt vor Menschen gesprochen. Aber irgendwie hat es wohl was ausgelöst. Ich habe mir gedacht, ich kann ja nichts falsch machen, ich kann ja nur meine Geschichte erzählen. Und wenn ich was falsch mache, mein Gott, dann ist es halt so.
Das sind alle nur Menschen.
Ja. Ja. Also in der Hinsicht, da bin ich so locker geworden.
Naja, und das machst du wirklich toll, das darf ich dir sagen an der Stelle. Danke. Und vor allen Dingen ist es ja toll, dass du eben so viele Botschafterrollen ja auch jetzt übernimmst und für vieles auch in vielen Bereichen auch für Aufklärung sorgst. Und wenn man jetzt überlegt, Es gibt vielleicht Hörer und auch Zuschauer, die jetzt dir lauschen und in einer ähnlichen Situation sind. Das kann ja gut sein, sowas vielleicht auch schon erlebt haben. Was könntest du oder könntest du Menschen etwas mit auf den Weg geben? Vielleicht einen Ratschlag oder eine Erfahrung, die du teilen möchtest, noch zusätzlich, um Mut zu machen? Weil wir auch immer sagen, wir wollen ja Mutmachgeschichten erzählen.
Ja, also wirklich dieser ganz banale Satz, niemals die Hoffnung aufgeben. Genau so ist es. Immer wissen, es kann gut ausgehen. Es ist so viel möglich heute mit der Medizin, mit der Unterstützung von Freunden, Familie, so Organisationen wie das McDonald House. Also man kann so vieles schaffen, mehr als man denkt. Und Kinder, erst recht, die sind so stark. Und wir können so viel von denen lernen, wie die aus diesen Sachen rausgehen. Die machen sich gar nicht so viel Gedanken wie wir. Wir müssen einfach für unsere Kinder stark sein und dann läuft es.
Wenn man sich jetzt deine Geschichte natürlich anhört, dann weiß man, wie viel Kämpfernatur da auch dahinter steckt. Also in der Hinsicht eine ganz bewegende, berührende Geschichte. Wir sind natürlich alle total happy, dass Daniel so geht, wie es ihm heute geht. Wir haben ja am Ende unseres Podcasts auch gedacht, wir machen immer ein bisschen, also wir nehmen auch mal Bezug auf den Titel Zimmer mit Aussicht und lassen unsere Gäste mal einen Satz vervollständigen, der eben genauso lautet. Deshalb der Satz an dich, beziehungsweise die ersten paar Worte daraus, wenn du den vervollständigen würdest an der Stelle bitte. Meine schönste Aussicht für die Zukunft oder für dieses Jahr, kannst du selbst entscheiden, ist, und mach dir keine Sorgen, das muss jetzt auch nichts Weltbewegendes sein, das kann auch was Kleines sein, aber überleg mal, fühl mal in dich rein, was kommt dir da sofort in den Sinn?
Das ist für mich ganz einfach. Meine schönste Aussicht ist, jeder Tag, wo es Daniel gut geht, ist für mich ein gewonnener Tag. Und ich denke nicht mehr ein Jahr voraus, was machen wir nächstes Jahr. Jeden Tag, so wie er ist, oh, wir haben es wieder geschafft. Wieder ein geschenkter Tag. Immer nach vorne schauen, positiv.
Schön. Dann hoffe ich, Diana, und sicherlich auch alle, die uns zuhören und zuschauen, dass du, wenn du jemals wieder eine solche Kette machen solltest, dass diese Kette, dass diese Kette dann eher dafür steht, dass jede Perle und was du alles dort aufgezogen hast auf die Schnur, nur für gute, gesunde, positive, all das, was du jetzt eben auch gesagt hast, Tage für Daniel, mit Daniel, für euch als Familie stehen. Und dann darf sie auch so lang werden, dass sie den ganzen Tisch füllt.
Ja, das darf sie dann.
Absolut. In der Hinsicht nochmal tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um hierher zu kommen für die erste Podcast-Folge. Ja. Dass du eben auch nach außen trägst, was die Stiftung macht und uns hast teilhaben lassen an dieser wirklich sehr bewegenden und heldenhaften Geschichte. Das kann man ja ruhig so sagen. Und wenn ich einen Wunsch äußern darf an der Stelle, dass du gerne mal wieder zurückkommst in eine unserer Podcast-Folgen und dann im besten Falle ja mal mit Daniel und wir uns dann zu dritt unterhalten können. Das wäre natürlich großartig.
Das wäre toll, ja.
In der Hinsicht weiterhin viel, viel Kraft, viel, viel Liebe und alles Gute natürlich für Daniel.
Dankeschön.
Ja, und ihr zu Hause oder wo auch immer ihr gerade seid und uns verfolgt, es gibt ja unsere Shownotes und in diesen Shownotes findet ihr alle Informationen, alle Links zur Stiftung, auch zu deinem Instagram-Account. Vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuhören, fürs Zuschauen in dieser ersten Podcast-Folge der McDonald's Kinderhilfestiftung. Zimmer mit Aussicht heißt es dann wieder in einem Monat, weil immer gegen Ende des Monats dürft ihr euch auf eine neue Ausgabe freuen. Ich freue mich da schon sehr darauf und Diana, nochmal herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Gerne.
Ja.
Tschüss.
Tschüss.